Ausgeschlafen. Der Podcast rund um den erholsamen Schlaf. Am Mikrofon Werner Waldmann.
Schlaf ist eigentlich etwas ganz Selbstverständliches für uns. Nicht selbstverständlich ist es, wenn wir um den Schlaf ringen müssen. Wenn wir im Bett liegen und uns von der einen auf die andere Seite werfen und sehnlichst wünschen, dass wir endlich einschlafen können. Erholsamer, guter und tiefer Schlaf ist für unseren Körper absolut notwendig. Das wollen wir Ihnen in der folgenden Ausgabe unseres Podcasts deutlich machen.
Wir sind eine Gesellschaft auf Schlafentzug. Schlaf gilt als überflüssig. Wer zugibt, länger als 6 Stunden pro Nacht zu schlafen, wird bereits mit Skepsis betrachtet. Überforderung gilt in unserer heutigen Gesellschaft als Norm. Und der Schlaf scheint uns nur am Rande zu interessieren. Dennoch gibt es unglaublich viele Menschen, die schlecht einschlafen können, die nicht durchschlafen, die nachts grübelnd im Bett liegen. Die Anzahl der Schlafgestörten geht in die Millionen. Man sieht es ihnen nicht an, selten reden sie darüber. Alkohol und Schlaftabletten sollen helfen, machen aber alles nur noch schlimmer.
Nun bin ich 72 Jahre alt und habe noch nie in meinem Leben Schlaftabletten gebraucht. Dies notierte der frühere Oberbürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, Henning Scherf. Und weiter schreibt er: Meine Lebenserfahrung sagt mir, wenn der Tag ausgefüllt war mit sinnstiftenden Aufgaben, wenn ich mich richtig ernährt habe, mir auch körperliches Ausarbeiten gelungen ist, dann ist es machbar, 8 und manchmal sogar 10 Stunden schlafen zu können. Ich habe es immer vermieden, Alkohol zu trinken. Mir hat geholfen, dass ich durchweg heißes Wasser trinke. Das habe ich in China gelernt. Mir hat es aber auch im Politikerstress geholfen, mit Unterbrechungen und raus an die frische Luft meine Kondition zu halten. Das ununterbrochene Sitzen, das Rauchen der anderen, das Frustessen sind Gift für die Leistungsfähigkeit des Körpers. Meine Kollegen waren in der Regel mit Dienstwagen und Bodyguards unterwegs. Ich habe es durchgehalten, mich nur mit Fahrrad und Bahn zu bewegen. Das hat mich unabhängiger gemacht und mir immer wieder Gelegenheit verschafft, mich an frischer Luft körperlich so zu bewegen, dass sowohl meine Sitzungspräsenz als auch meine Schlaffähigkeit davon positiv beeinflusst waren. Neben dem ständigen Trinken ist das unmäßige Essen eine große Not für ein Politikerleben. Es kostet Mühe, vom abendlichen Dinner wegzugehen. Es hilft aber gerade deswegen sehr. Ich habe nächtliche Bankette als Körperverletzung erlebt. Mit vollem Bauch schläft es sich nicht nur schlecht, sondern es gibt auch noch Albträume. Auch das Zusammenhocken nach Veranstaltungen ist schlecht für die dringend notwendige Schlaferholung. Ich bin lieber nachts noch durch die Grünanlagen gejoggt und konnte dann tief und erholsam schlafen. Zu meinen besten Schlafvorbereitungen zählt der Sport. Ich fahre gerne Fahrrad, bei schönem Wetter auch Rennrad. Das geht bis ins hohe Alter. Knochen, Gelenke und Bänder werden beim Fahrradfahren spürbar geschont. Ich tobe mich dabei aus und falle anschließend wie ein Stein ins Bett. Die vitalen Körperfunktionen zu spüren, das ist für mich die allerbeste Schlafvorbereitung.
Thomas Alva Edison erfand die Glühbirne und vertrieb damit die Dunkelheit, die die Menschen bis dahin mühsam mit Kerzen, Öl- oder Gaslaternen zu erhellen versucht hatten. Mit Edisons Kohlenfadenlampe wurde die Nacht zum Tag. Edison hielt den Schlaf übrigens für eine schlechte Angewohnheit.
Alles, was die Arbeit hemmt, ist Verschwendung, schrieb er. Immer wieder hören wir Menschen davon sprechen, wie viel Schlaf sie verloren haben, als wäre das ein großes Unglück. Sie sollten lieber von dem Unglück verlorener Zeit reden, verlorener Arbeitskraft, verlorener Möglichkeiten.
Glühlampen erleuchteten die Fließbänder und ermöglichten Arbeit rund um die Uhr. Die Schichtarbeit war entdeckt. Sozusagen Arbeit ohne Ende. Endlosschleife der Arbeit. Und über allem grelles, gleißendes Licht. Edisons Erfindung hat unsere Schlafgewohnheiten radikal verändert.
Nach der Arbeit wünschen wir uns Freizeit auf hohem Niveau. Entertainment, Hobbys, Action. Es muss immer etwas los sein. Die Sportlichen drängt es ins Fitnessstudio und das kurz vor dem Schlafengehen. Das macht so richtig munter. Freizeit ist anstrengend, genau wie der Job. Freizeit heißt auch, ins Konzert, ins Theater oder ins Kino zu pilgern, ins Restaurant zu gehen. Freizeit heißt, sich in Gesellschaft zu zeigen, präsent zu sein. Und irgendwie und irgendwann bleibt dann vielleicht noch ein bisschen Zeit für den Schlaf übrig.
Und heute? Wie stehen wir zum Schlaf? Die Gesellschaft hat seine Existenz ausgeblendet. Wir sind rund um die Uhr verfügbar. Dafür sorgt schon das Handy. Ehrgeiz zeigen. Karriere machen. Erfolg haben. Kohle verdienen. Ansehen genießen. Das alles hat seinen Preis. Der moderne Mensch hat präsent zu sein. Keine Zeit für den Schlaf.
Besonders krass läuft das in Japan ab. Bis zur Selbstverleugnung zu arbeiten, ist dort Ehrensache. Und Freizeitaktivitäten sind unverzichtbar, wenn man gesellschaftlich mithalten will. Der Nachtschlaf wird zum Torso. Doch die Japaner haben einen raffinierten Ausweg gefunden. Sie sind Meister in der Kunst des Napping, des Nickerchens zwischendurch. Die lange Zugfahrt zum Büro und wieder nach Hause wird professionell zum Schlafen genutzt. Diese Kurzzeitschläfer sind so perfekt programmiert, dass sie auf die Minute genau aufwachen, wenn ihr Zug am Ziel ist. Selbst in Meetings kurz abzuschalten und einzunicken gehört zum guten Ton und wird allgemein toleriert.
So weit sind wir in Europa noch nicht. Bei uns gilt die Devise: Schlaf findet nicht statt. Schon der kleine, dicke Napoleon hatte für Schlafmützen nichts übrig. Er gönnte den Männern 4, den Frauen 5 Stunden Schlaf. Mehr bräuchten nur die Dummköpfe, meinte er. Der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder sagte, schlafen könne er immer noch, wenn er eines Tages tot sei. Fassbinder half dabei auch pharmazeutisch kräftig nach und starb in jungen Jahren. Vielleicht drückt sich auch manch einer vor dem Schlaf. Aus Furcht. Für den Komponisten Joseph Haydn war der Schlaf ein kurzer Tod. In der griechischen Mythologie hauste Hypnos, der Gott des Schlafes, in einem düsteren Tal, umgeben von dem sich träge dahinschleppenden Fluss des Vergessens. Vor Hypnos Höhle wuchsen geheimnisvolle Kräuter, die den, der sie genoss, in tiefen Schlaf sinken ließen. Und wenn man sich dann noch daran erinnert, dass Hypnos einen Bruder hatte, Thanatos, den Gott des Todes, dann kann einem der Gedanke an den Schlaf schon eine Gänsehaut verschaffen. Da tauchen düstere Assoziationen auf. Der Schlaf der Hirngeschädigten, das Koma. Die Narkose bei einer Operation. Und nicht zu vergessen, die Albträume, aus denen mancher schweißgebadet hochschreckt.
Was aber ist Schlaf denn nun wirklich? Wozu ist dieser Zustand gut? Was bewirkt der Schlaf?
Eines steht fest. Der Körper braucht ihn zwingend. Ähnlich wie Nahrung und Flüssigkeit. Konsequenter Schlafentzug gehört zu den grausamsten Foltermethoden und führt im Extremfall zum Tod. Jeder Akku ist einmal leer und muss an der Steckdose nachgeladen werden. Nichts anderes tun wir im Schlaf. Wer abends todmüde und kaputt ins Bett sinkt, erhebt sich am nächsten Morgen frisch und agil. Natürlich nur dann, wenn er auch wirklich gut und tief und erholsam geschlafen hat.
Und die Wissenschaft? Lange Zeit nahm man an, dass sich das Gehirn im Schlaf erhole und deshalb seine Aktivitäten herunterfahre. Im Schlaf sind Herzschlag und Blutdruck reduziert, die Körpertemperatur sinkt, die Muskulatur ist extrem entspannt. Warum sollte bei einem so ruhigen, vollkommen entspannten Körper nicht auch das Gehirn auf Sparflamme laufen? Zwar ruht der Körper während des Schlafs, die Körperfunktionen werden jedoch nicht einfach abgeschaltet. Einige Organe arbeiten in reduzierter Form, andere aktiver als tagsüber. Das Gehirn ist im Schlaf ebenfalls tätig. Es muss die Abläufe im Körper regulieren. Durch Messung der Hirnströme und anderer Körperfunktionen, vor allem des Muskeltonus und der Augenbewegungen, kann man den Schlaf in verschiedene Stadien unterteilen. In jedem dieser Stadien zeigt das Elektroenzephalogramm, das die Hirnströme in Form von Kurven aufzeichnet, ein anderes Bild.
5 Schlafphasen sind es, die die Schlafforscher entdeckt haben. Den REM-Schlaf, auch Traumschlaf genannt, weil Träume häufig, allerdings nicht nur, während dieser Schlafphase auftreten. Und 4 Schlafstadien des Non-REM-Schlafs. REM ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Rapid Eye Movement, was als rasche Augenbewegung übersetzt werden kann. Und zwar deshalb, weil im REM-Schlaf unter den geschlossenen Lidern starke Augenbewegungen zu erkennen sind. Im Non-REM-Schlaf treten diese Bewegungen nicht auf.
Den Non-REM-Schlaf unterteilt man in 4 Stadien. Stadium 1 ist die Einschlafphase. Während dieses leichten Schlafs kann der Schlafende selbst durch leise Geräusche geweckt werden. Im darauffolgenden Stadium 2 verbringen wir den größten Teil des Schlafs. Stadium 3 und 4 sind Tiefschlafstadien. Nimmt man das Bewusstsein als Maßstab, so wird der Schlaf von Stadium 1 bis Stadium 4 zunehmend tiefer. Die Forschung nimmt an, dass vor allem der Tiefschlaf für die Erholung des Körpers von Bedeutung ist. Während des Tiefschlafs werden vermehrt Wachstumshormone ausgeschüttet. Auch das körpereigene Abwehrsystem ist aktiv. Stoffe, die dem Organismus Energie zuführen, werden ebenfalls in größeren Mengen hergestellt.
Nur etwa 20-25% unserer gesamten Schlafdauer entfallen auf den Tiefschlaf. Das genügt dem Organismus zur Erholung. Fehlen diese Tiefschlafstadien jedoch oder wird der Schlafende währenddessen immer wieder aus dem Schlaf gerissen, dann fühlt er sich am nächsten Morgen wie zerschlagen und hängt den ganzen Tag über müde herum.
Der Tiefschlaf findet vor allem in den ersten Schlafstunden statt. Während des Tiefschlafs ist unsere Atmung normalerweise regelmäßig, der Herzschlag verlangsamt und die Körpertemperatur erniedrigt. Mit zunehmender Schlafdauer verringert sich dann die Zeit, die wir im Tiefschlaf verbringen. Dafür haben wir jetzt mehr REM-Schlaf. Das ist die Schlafphase, in der unsere Augen sich heftig hin und her bewegen. Im REM-Schlaf ist das Gehirn besonders aktiv. Doch die Muskulatur ist weitgehend gelähmt, der Körper ist schlaff. Bis auf ein paar Zuckungen von Armen und Beinen bewegen wir uns im REM-Schlaf nicht.
In dieser Schlafphase haben wir besonders lebhafte Träume. Wären die Muskeln nicht entspannt, würden wir im Bett jetzt womöglich alle Bewegungen nachvollziehen, von denen wir träumen. Schlafforscher vermuten, dass das Gehirn in diesem Schlafstadium die Ereignisse des Tages verarbeitet. Außerdem werden Informationen geordnet, Lerninhalte gespeichert und veraltete Inhalte gelöscht. Der REM-Schlaf spielt also eine wichtige Rolle für unser Gedächtnis. Noch einmal als Überblick. Wie verläuft eine normale Nacht? Nach einer kurzen Zeit ruhigen Wachseins beginnt die Einschlafphase, das Stadium 1 des Non-REM-Schlafs. Nach dem Einschlafen taucht man über Stadium 2 in den Tiefschlaf, Stadien 3 und 4, ab. Nach etwas mehr als einer Stunde durchläuft der Schläfer diese Stadien wieder rückwärts. Nur dass er diesmal nicht aufwacht, sondern von Stadium 1 oder 2 in den REM-Schlaf gleitet. Dieser Zyklus wiederholt sich pro Nacht 3 bis 5 Mal. Allerdings werden die Tiefschlafphasen im Verlauf der Nacht immer kürzer, bis sie in den frühen Morgenstunden ganz entfallen. Die Schlaftiefe nimmt also am frühen Morgen bzw. nach einer bestimmten Schlafdauer ab. Das erklärt übrigens auch, warum wir morgens leichter aufwachen. Die REM-Schlafphasen jedoch werden gegen Morgen immer länger.
Die meiste Schlafzeit verbringt ein gesunder Mensch im zweiten, relativ leichten Schlafstadium. Dieses macht ungefähr 45-50% der gesamten Schlafdauer aus. Der Tiefschlaf, also die Stadien 3 und 4, hat einen Anteil von 20-25% am Gesamtschlaf. Der REM-Schlaf noch einmal bis 25%, Stadium 1 nur 5-10%. Je jünger der Mensch ist, desto mehr Zeit verbringt er im REM-Schlaf.
Lange Zeit wusste man nicht, warum Schlaf eigentlich lebensnotwendig ist. Doch allmählich lüftet die Forschung immer mehr Geheimnisse rund um den Schlaf. Inzwischen wissen wir, dass jedes Schlafstadium eine etwas andere Funktion für unseren Körper und unsere Psyche erfüllt.
Besonders wichtig und erholsam für den Körper ist der Tiefschlaf. Er ist dafür zuständig, dass wir uns am nächsten Morgen wach und ausgeschlafen fühlen. Auch die Fettverbrennung, das Einprägen von Zahlen und Namen und für den Stressabbau ist Tiefschlaf enorm wichtig. Deshalb hat die Natur es so eingerichtet, dass der Tiefschlaf in den ersten Schlafstunden einen größeren Anteil an der gesamten Schlafdauer hat. So können auch Kurzschläfer am nächsten Morgen fit, ausgeschlafen und leistungsfähig sein.
Im Alter nimmt die Schlafdauer ab. Auch die REM-Phasen werden kürzer. Diese Veränderung kann, muss aber nicht, zu einem weniger erholsamen Schlaf führen. Als wir das Haus gekauft haben, hatte mein Mann seine Arbeit und alles war im grünen Bereich. Nie hätten wir gedacht, dass er als Programmierer seinen Job verlieren würde. Seither schlafe ich schlecht. Oft wache ich nachts auf und denke, wie soll es nur weitergehen? Ich selbst habe nur einen Halbtagsjob. Um monatlich über die Runden zu kommen, setzen wir jetzt auch unsere Ersparnisse ein, die eigentlich für den Innenausbau des Hauses gedacht waren. Ich bin oft gereizt und fahre die Kinder an, obwohl die ja nichts dafür können.
Eigentlich stehe ich ständig unter Druck. Ein Projektabgabetermin jagt den nächsten. Und als Selbstständiger, da kannst du einfach nicht sagen, nein, danke, ich möchte diesen Auftrag jetzt nicht übernehmen. Ich brauche mal Urlaub. Geht vielleicht im öffentlichen Dienst, aber nicht, wenn du dein eigener Arbeitgeber bist. Weil mir die Arbeit immer noch durch den Kopf geht, schlafe ich tierisch schlecht. Ich kann einfach nicht abschalten. Manchmal finde ich nachts dann plötzlich auch eine Lösung für ein Problem, was ja ganz positiv sein kann. Aber auf Dauer ist das nicht gut, die ganzen beruflichen Fragen nachts im Kopf durchzuarbeiten.
Ich konnte es meinem Chef einfach nicht recht machen. Ewig hatte er was auszusetzen. Und da bist du dann so angespannt, dass du wieder einen Fehler machst, obwohl ich das normalerweise drauf hab. Nachts bekam ich richtige Albträume, bin schweißgebadet aufgewacht und hatte den totalen Horror vor dem nächsten Tag. Und da gehst du dann völlig zerschlagen hin und dann trittst du wieder in ein Fettnäpfchen bei dem Alten. Und als die Kollegen das merken, hauen die in die gleiche Kerbe. Meine Schlafprobleme waren sofort weg, als ich mir eine andere Stelle gesucht habe. Damit habe ich viel zu lange gewartet.
Nachts weiß ich oft einfach nicht mehr, wie ich liegen soll. Der Rücken ist kaputt, der Arm schläft mir oft ein und die Beine schmerzen, weil ich Durchblutungsstörungen habe. Stundenlang warte ich auf den Schlaf, richtig verzweifelt, und dann kommen die Gedanken dazu, warum das Leben so ungerecht ist. Meine Frau, die hat mich nach dem Arbeitsunfall verlassen. Mein einziger Trost ist meine Enkelin. Die kommt öfter mal vorbei, dann vergesse ich meine Beschwerden. Wenn die nicht wäre, hätte ich, glaube ich, keine Lust mehr weiterzumachen.
Seit die Kleine auf die Welt gekommen ist und ich mit den zwei Kindern zu Hause bin, gibt es oft Streit mit meinem Mann. Er rührt keinen Finger im Haushalt. Er meint, er sorgt fürs Geld und das war's dann. Alles andere bleibt an mir hängen. Und wenn ich nur einmal in der Woche abends zum Sport will, dann ist es ihm schon zu viel, mit den Kindern alleine zu Hause zu bleiben. Es ist enttäuschend, einfach enttäuschend. Jetzt hat er auch noch eine jüngere Freundin. Ich bin völlig fertig und ohne Schlaftablette geht gar nichts. Die machen mich aber auch noch zusätzlich depressiv. Aber einfach scheiden lassen? Die Kinder lieben ihren Vater. Deshalb schlucke ich das alles. Es gibt viele Gründe, warum wir immer weniger schlafen. Der Arbeitstag verlängert sich immer mehr ins Privatleben hinein. Wir haben längere Arbeitswege, hellere Beleuchtung bei der Arbeit, Geschäfte, die rund um die Uhr geöffnet sind, Shoppingkanäle im Fernsehen. Irgendwie haben wir uns mit diesem chronischen Schlafdefizit arrangiert. Doch wir zahlen einen Preis dafür. Studien zeigen, dass die Leistungsfähigkeit darunter leidet, wenn man zu kurz schläft. William C. Dement, der große amerikanische Schlafforscher, prägte den Begriff der Schlafschuld, des verpfändeten Geistes. Schlafmangel lässt den Menschen mehr oder weniger neben sich stehen. Seine Reizaufnahme und Reaktionsfähigkeit ist nicht mehr kalkulierbar.
Konsequenter Schlafentzug ist ein beliebtes Werkzeug der Geheimdienstexperten. Einen Menschen tagelang am Schlafen zu hindern, ist pure Folter. Rund um die Uhr taghell ausgeleuchtete Zellen, beim Einnicken einen Wasserschwall ins Gesicht oder Faustschläge in den Nacken. Brutales Anschreien, das hält den Schlaf fern und führt zu Halluzinationen, psychotischen Störungen. Schlafentzug macht krank, Schlafentzug kann töten.
Wenn man sich schläfrig fühlt, steigt das Unfallrisiko. Wenn in solchen Phasen dann auch noch äußere Reize und physische Anforderungen schwinden und die Außenwelt monoton ist, kommt es zu Einschlafattacken. Winzig kleinen Schlafepisoden. Das geht blitzschnell, aber nicht ohne Warnsignale. Jeder kennt das. Brennende Augen, langes Gähnen, ein Frösteln. Und dann passiert es. Filmriss. Plötzlich nimmt man nichts mehr wahr. Man merkt nur, dass man hinterher die Augen aufreißt, wie nach einem schlechten Traum, und plötzlich wieder bei glockenklarem Bewusstsein ist. Man weiß meistens sofort, dass man eingeschlafen ist. An die Phase vor dem Einschlafen kann man sich aber normalerweise nicht mehr erinnern. Sekundenschlaf nennt man dieses Phänomen. Wenn man ein Fahrzeug steuert, kann das katastrophale Folgen haben. Unzählige schwere Unfälle gehen auf das Konto dieser Einschlafattacken.
Übrigens, kein Mensch ist den ganzen Tag über gleichbleibend wach. Der Grad der Wachheit verändert sich im Tagesablauf. Den wenigsten ist das wirklich bewusst. Die Phasen der größten Schläfrigkeit liegen bei den meisten Menschen zwischen 3 Uhr nachts und 6 Uhr morgens und zwischen 13 und 15 Uhr nachmittags. Das ist der Rhythmus, den die innere Uhr in unserem Gehirn uns vorgibt. Ja, Sie haben richtig gehört. In unserem Gehirn steckt eine innere Uhr. Auch jede einzelne Zelle unseres Körpers besitzt eine eigene Uhr.
Natürlich würde die Wirtschaft es am liebsten sehen, wenn der Mensch 24 Stunden tätig wäre. Was aber bedeutete das für uns? Ein Leben im Hamsterrad? Nur noch funktionieren, statt zu leben? Ohne Ende, ohne Anfang? Ein Perpetuum mobile. Man würde sich nicht mehr auf den Abend freuen, der den Abschluss eines Tages bildet, und auch nicht mehr auf den nächsten Morgen, an dem wir alles noch einmal neu und vielleicht auch anders angehen können. Das sollten wir uns bewusst machen, damit wir uns nicht eine große Köstlichkeit des Lebens aus Torheit vermasseln. Das Drittel unseres Lebens, das wir zurückgezogen im Schlaf verbringen, ist vielleicht die königlichste Phase unseres Daseins.
Unzählige Menschen leiden an Ein- oder Durchschlafstörungen. Tagsüber fühlen sie sich in ihrem Befinden oder ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Treten diese Beschwerden über einen Zeitraum von 4 Wochen hinweg in den meisten Nächten auf, spricht man von einer akuten Insomnie. Bei einem Zeitraum von 6 Monaten ist die Ein- oder Durchschlafstörung bereits chronisch geworden. Manchmal dauern solche Insomnien jahrelang.
Das ist Luise B., 48 Jahre, Zuschneiderin in einem Dienstleistungskombinat. Die Kunden kommen gern zu ihr, weil sie zuverlässig ist und sehr akkurat arbeitet. Doch das Konzentrieren fällt ihr immer schwerer. Sie schläft nachts nicht und führt das auf die Wechseljahre zurück. Doch das, Luise, ist nicht richtig. Die Schlafhygiene, die ist wichtig. Du lässt nie vor dem Schlafen gehen und nachts die Fenster offen stehen. Dein Federbett ist viel zu schwer und ist auch vor dem Ruhen nichts mehr. Versuch nicht immer fernzusehen. Entspann dich vor dem Schlafengehen. Auch ein Spaziergang, noch so klein, an frischer Luft, kann sinnvoll sein. Halt dich an diese Dinge hier, dann schläfst du wie ein Murmeltier.
In diesem Aufklärungsfilm wird von Schlafhygiene gesprochen. Ein merkwürdiges Wort, doch es trifft den Sachverhalt. Schlafhygiene ist die Basis einer jeden Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen. Man muss schlaffördernde Verhaltensweisen erlernen und alles vermeiden, was den Schlaf vertreibt. Also gewissermaßen die Rahmenbedingungen des Schlafs wieder optimieren.
Oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir uns den Weg zum erholsamen Schlaf systematisch selbst verbauen. Wir arbeiten bis kurz vor dem Schlafengehen oder schauen uns noch einen aufregenden Krimi an, statt abzuschalten. Wir trinken tagsüber eine Tasse Kaffee nach der anderen. Im Bett grübeln wir über unsere Tagesprobleme nach und wundern uns dann, wenn wir nicht einschlafen können. Schlafhygiene besteht darin, sich Verhaltensweisen abzugewöhnen, die den Schlaf nicht fördern.
Zunächst sollte man auf die richtige Schlafumgebung achten. Im Schlafzimmer muss es möglichst ruhig sein. Lärm beeinträchtigt den Schlaf, auch wenn uns das oft gar nicht bewusst ist. Bei nächtlichem Lärm, der sich nicht vermeiden lässt, sollten Sie Ohrstöpsel benutzen. Das gleiche gilt für Helligkeit. Wenn im Sommer morgens ab 6 Uhr die Sonne ins Schlafzimmer scheint, ist das einem erholsamen Schlaf nicht gerade förderlich. Falls Sie keine Jalousien oder Vorhänge haben, kann eine Schlafbrille Abhilfe schaffen. Die Temperatur in Ihrem Schlafzimmer sollte 16 bis 18 Grad Celsius betragen. Wichtig sind auch eine geeignete Matratze, ein bequemes Kopfkissen und eine warme Decke.
Achten Sie auf einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus. Stehen Sie jeden Morgen um die gleiche Zeit auf, unabhängig davon, wie viel Sie in der Nacht geschlafen haben oder wie ausgeruht Sie sich fühlen. Ihr Körper braucht konstante Reize für Wachsein und Schlafen. Wenn Sie die ganze Nacht nicht geschlafen haben, erst morgens um 7 Uhr einschlafen und am nächsten Morgen bis 11 Uhr durchschlafen, etwa weil Samstag oder Sonntag ist, bringen Sie Ihren Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander. Die darauffolgende Nacht wird dann wahrscheinlich wieder schlecht werden. Deshalb ist es besser, trotzdem zur üblichen Zeit aufzustehen, selbst wenn Sie schlecht geschlafen haben, auch am Wochenende. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, in der darauffolgenden Nacht wieder besser zu schlafen, umso höher, denn der Schlafdruck erhöht sich dadurch.
Und verzichten Sie auf eine schwere Abendmahlzeit. Wenn Ihr Verdauungssystem nachts Schwerstarbeit leisten muss, während der Rest Ihres Körpers schlafen will, wird das nichts. Aber hungrig sollten Sie auch nicht zu Bett gehen. Und Alkohol ist keine Einschlafhilfe. Der abendliche Schlummertrunk erleichtert zwar das Einschlafen, unterdrückt aber den Tiefschlaf und lässt uns in der zweiten Nachthälfte sehr unruhig schlafen.
Ab 13 oder 14 Uhr nachmittags bitte keine koffeinhaltigen Getränke wie Kaffee, Tee, Cola oder Energydrinks mehr zu sich nehmen. Diese können auch nach vielen Stunden noch den Nachtschlaf stören. Auch Rauchen macht wach. Lassen Sie bitte in den letzten Stunden vor dem Schlafengehen die Finger weg von der Zigarette.
Körperliche Aktivität ist gesund und fördert den Schlaf. aber leider nicht kurz vor dem Schlafengehen. Denn dadurch wird der Kreislauf angekurbelt und das macht wach. Deshalb sollte man abends nicht ins Fitnessstudio oder joggen gehen. Besser ist ein entspannender Abendspaziergang.
Ganz wichtig ist es, nur bei Müdigkeit ins Bett zu gehen und sein Schlafzimmer und sein Bett nur zum Schlafen zu benutzen.
Im Schlafzimmer darf nichts passieren, außer Schlafen und Sex. Der Schreibtisch hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Ebenso wenig der Laptop oder die Steuererklärung. Lesen im Bett ist nur dann erlaubt, wenn es entspannend wirkt und beim Einschlafen hilft.
Grübeln im Bett ist verboten. Wenn Sie das tun, können Sie anschließend todsicher nicht einschlafen. Das Herz fängt an zu klopfen, der Atem geht schneller, Stresshormone werden ausgeschüttet. Wie kann man sich das nächtliche Grübeln abgewöhnen? Eine gute Strategie dazu ist der Grübelstuhl, den man an einem bequemen Ort aufstellen sollte. Eine Stunde vor dem Zubettgehen setzen Sie sich in diesen Grübelstuhl, vielleicht bei Kerzenlicht und entspannter Musik, und grübeln über all die Dinge nach, die Sie sonst im Bett beschäftigen würden, so lange, bis Sie loslassen können und müde werden.
Einschlafrituale wirken entspannend und stimmen Sie auf die Nacht ein. Vor dem Schlafengehen sollten Sie ganz bewusst abschalten und mit dem Tag und all seinen Problemen abschließen. Führen Sie ein regelmäßiges Zubettgehritual ein. Gewissermaßen ein Signal, das die baldige Bettzeit ankündigt. Das kann zum Beispiel eine CD mit Entspannungsmusik sein oder das abendliche Bad mit einem entspannenden ätherischen Öl als Badezusatz. Und vielleicht auch noch eine heiße Milch mit Honig. Fernsehen eignet sich nicht als Abschalthilfe. Viele Menschen mit Schlafstörungen berichten, dass sie abends vor dem Fernseher einschlafen, dann aber, sobald sie im Bett liegen, wieder hellwach sind. Das liegt daran, dass sie durch das Schlafen vor dem Fernsehgerät bereits einen Teil ihres Schlafdrucks abgebaut haben, sodass ihnen das Einschlafen hinterher schwerer fällt. Übrigens, Fernsehen im Bett ist tabu. Wir haben für Sie 7 Punkte formuliert, die Ihnen helfen, Ihr Schlafproblem zu lösen.
Warten Sie nicht auf den Schlaf.
Wir verschätzen uns enorm bei der gefühlten Wachliegedauer. Denn unsere Schlafwahrnehmung gaukelt uns oft vor, dass wir wach liegen, obwohl wir in Wirklichkeit schlafen. Kennen Sie den Witz von der Frau, die zu ihrem Mann sagt, ich habe heute Nacht wieder kein Auge zugetan? Und er antwortet darauf, das kann nicht sein, du hast doch die ganze Nacht geschnarcht. An dieser Geschichte ist wirklich etwas Wahres. Also machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Körper holt sich schon den Schlaf, den er braucht. Halbieren Sie getrost die scheinbare Wachzeit, dann wissen Sie eher, wie lange Sie wirklich wachgelegen haben. Und vor allem, verbannen Sie nachts alle Uhren aus Ihrem Gesichtsfeld. Was hilft es Ihnen, wenn Sie alle Viertelstunden auf die Leuchtziffern Ihres Weckers starren und von Mal zu Mal verzweifelter werden? Wenn Sie immer wieder mit Schrecken daran denken, wie zerschlagen Sie sich am Morgen fühlen werden, dann kreist Ihr ganzes Denken nur noch um den Schlaf. Und dadurch vertreiben Sie ihn.
Informieren Sie sich über den Schlaf.
Den ganzen Tag über, auch im Wachzustand, durchläuft unser Körper einen Rhythmus, der uns abwechselnd in wachere und schläfrigere Phasen taucht. Stellen Sie sich eine wellenförmige Linie vor, die immer wieder kurze schläfrige Abschnitte aufweist. Schlaffenster, die ungefähr alle 2 Stunden aufgehen. Rund 10 Minuten stehen dieses Schlaffenster offen. Dann sollte man aber auch wirklich gleich ins Bett gehen. und nicht etwa noch Vorbereitungen für den nächsten Tag treffen oder anfangen, sich über irgendetwas Gedanken zu machen. Wenn Sie also merken, Achtung, jetzt kommt die Schläfrigkeit, dann zögern Sie nicht lange. Ergreifen Sie diese Chance zum Einschlafen.
Der Schlaf braucht einen regelmäßigen Rhythmus.
Unser Körper liebt die Regelmäßigkeit. Stehen Sie jeden Tag ziemlich genau zur gleichen Zeit auf und gehen Sie abends zur gleichen Zeit schlafen, auch am Wochenende. Viele Menschen gehen abends zu völlig verschiedenen Zeiten ins Bett und stehen morgens viel zu spät auf. Manche verbringen abends Stunden mit Vorschlafen oder Dösen auf dem Sofa. Das ist schlecht, weil es den notwendigen Schlafdruck raubt. Sparen Sie sich diesen Schlafdruck unbedingt für den Nachtschlaf. Der Sofaschlaf muss absolut tabu sein.
Nur müde Menschen können schlafen.
Wer mit Sorge beobachtet, dass er eigentlich mehr Schlaf bräuchte, als er bekommt, der wird schon tagsüber Angst vor dem abendlichen Schlafengehen haben. Viele Menschen verfallen dann in eine Schonhaltung, nehmen keine Einladungen zu abendlichen Veranstaltungen mehr an und gönnen sich gar keine geselligen Aktivitäten mehr, die ihnen eigentlich Freude bereiten. Das ist falsch. Grübeln Sie nicht darüber nach, ob Sie heute Abend schlafen können oder nicht. Falls Ihnen so ein Gedanke kommen sollte, sagen Sie sich energisch Stopp und denken Sie an etwas anderes. Längeres Spazierengehen oder leichtes Joggen baut Spannungen ab, die das Einschlafen behindern.
Schlafprobleme beginnen im Kopf.
Überlegen Sie sich nächstes Mal, wenn Sie abends wach liegen, Folgendes. Ich bin an einem warmen und sicheren Ort. Es passiert gerade nichts Schlimmes. Nur, dass das Wachliegen eben nicht meiner idealen Vorstellung vom schönen Schlaf entspricht. Nicht schlafen können macht nicht krank. Die Muskeln erholen sich trotzdem. Ich schlafe sicher etwas mehr, als ich das selbst wahrnehme. Zaubern Sie sich schöne Ruhebilder in den Kopf. Denken Sie an Orte oder Szenen aus Ihrer Kindheit, die für Sie mit angenehmen Assoziationen verknüpft sind. Denken Sie an Ihren letzten Urlaub zurück. Oder stellen Sie sich vor, Sie liegen entspannt auf einer blühenden Blumenwiese. Wenn diese inneren Bilder ohne Menschen sind, wirken Sie einschläfernder.
Nehmen Sie einfach nicht alles so wichtig.
Menschen, die sehr sensibel sind, leiden häufiger an Schlafproblemen. Es sind gerade diejenigen, die in ihrem Umfeld am aufmerksamsten nach allem schauen, Probleme schon aus der Ferne wittern und bei der Erledigung ihrer Alltagsaufgaben immer nach Perfektion streben. Das kann durchaus eine positive Gabe sein, wirkt sich auf den Schlaf aber negativ aus.
Seien Sie zurückhaltend mit Schlafmitteln.
Wer jahrelang mit seinem Schlaf unzufrieden ist, bei dem ist es verständlich, wenn er in seiner Verzweiflung hofft, sich mit Medikamenten helfen zu können. Medikamente scheinen oft kurzfristig den Schlaf zu fördern. Länger als 3 Wochen sollten Sie bestimmte rezeptpflichtige Schlafmittel jedoch nicht einnehmen, weil das Gewöhnungs- und Abhängigkeitsrisiko zu groß ist.
Nun haben Sie eine Menge über das Thema Schlaf und Schlafstörungen erfahren und ein kleines Repertoire an Techniken und Verfahren kennengelernt, die gegen Schlafprobleme, gegen Stress und nächtliche Grübeleien helfen können.
Wichtig ist, dass Sie dabei Ihren eigenen individuellen Weg finden. Dem einen hilft diese Methode, dem anderen jene. Der eine kann sich vielleicht am besten bei einer Fantasiereise entspannen. Dem anderen hilft es am meisten, wenn er sich abends vor dem Schlafengehen für 1 Stunde in seinen Grübelstuhl setzt und sich alle Sorgen und Probleme von der Seele schreibt.
Am besten, Sie wählen eine bestimmte Anzahl von Methoden, Verfahren und Vorgehensweisen aus, die Sie im Lauf der nächsten Wochen einmal konsequent praktizieren möchten, um auszuprobieren, ob sie Ihnen wirklich weiterhelfen. Aber nehmen Sie sich bitte nicht zu viel auf einmal vor, sonst verkrampfen Sie sich und sind hinterher maßlos enttäuscht, wenn nicht gleich alles so gut klappt, wie Sie es sich vorgestellt haben.
Wir wünschen Ihnen keine gute Nacht.
Wir wünschen Ihnen einen besseren Schlaf. Einen wirklich rundum erholsamen Schlaf.
Aber Sie müssen daran glauben. Sie müssen glauben, dass Sie es schaffen.
Versprochen?
Wir wissen, dass Sie es hinkriegen. Dass Sie tief und erholsam schlafen werden.